HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Wir kommen nun zu einem weiteren Krimi in der Hörbuchzeit, nämlich Der Zorn der Einsiedlerspinne von Fred Vargas. Der spielt nun in Frankreich. Dort ermittelt im mittlerweile 9. Fall Kommissar Adamsberg. Und in diesem jetzt geht es um eine Spinne. Ursula May, ist das auch so ein zeitkritischer Roman wie Franz Sobels Rechtswalzer?
Also es ist nicht ganz so offenkundig wie der Rechtswalzer, der ja auch eine Satire ist, wie gesagt. Aber auch hier werden zeitkritische Themen aufgegriffen, Vergangenheitsbewältigung zum Beispiel. Und es gibt in diesem Krimi auch gleich mehrere Morde, die aufzuklären sind. Kommissar Adamsberg ist zu Beginn noch in Island. Da hatte er den letzten Krimi von Fred Vargas aufzuklären und ist dann eine Weile noch dort geblieben. 3 Jahre lang hat sich auch die Autorin Fred Vargas Zeit gelassen mit diesem nächsten Krimi. Adamsberg wird dann aber von den Kollegen in Paris zurückbeordert, weil sie mit den Ermittlungen nicht so recht weiterkommen und diesen intuitiv vorgehenden Kommissar dringend benötigen. Da ist eine Frau mehrmals von einem SUV überfahren worden, eindeutig Mord. Und es ist eigentlich nur die Frage, war es der Ehemann oder der Liebhaber? Dann gibt es aber noch merkwürdige Todesfälle von alten Männern, die an einem Spinnenbiss gestorben sind, eben dem Gift der Einsiedlerspinne. Das Gift der Einsiedlerspinne ist aber an sich nicht tödlich, deswegen sind die Todesfälle besonders rätselhaft. Und wir hören mal in eine längere Passage in das Hörbuch hinein.
Voisinet hatte sogar noch Nachrichten aus dem vergangenen Sommer hochgeladen, wo in derselben Region 6 nicht tödliche Bisse von Einsiedlerspinnen Panik gesät hatten, bis hinauf in einige nationale Wochenzeitungen. Und das alles, weil ein von irgendwoher aufgetauchtes Gerücht seinen üblen Atem verbreitete. War die braune Einsiedlerspinne aus Amerika in Frankreich angekommen? Die galt nämlich als gefährlich. Wo hielt sie sich auf? Und wie zahlreich war sie? Es gab ein maßloses Geschrei, bis eine seriöse Forscherin auf den Plan trat und dem Ganzen ein Ende setzte. Nein, die amerikanische Spinne hatte sich in Frankreich nicht blicken lassen. Eine ihrer Verwandten hingegen hatte hier schon immer gelebt, im Südosten des Landes. Und sie war nicht giftig. Zumal sie von Natur aus ängstlich und nicht aggressiv, zurückgezogen in ihrem Loch lebte und das Risiko, mit einem menschlichen Wesen zusammenzutreffen, daher eher selten war. Um die aber handelte es sich, um keine andere. Loxosceles rufescens. Den Namen konnte Adamsberg nicht mal murmelnd aussprechen. Bis im Frühjahr besagte kleine Spinne 2 alte Männer biss. Aber diesmal starben die Gebissenen daran. Diesmal also hatte die Einsiedlerin sehr wohl getötet. Die Tode, so meinten einige, seien allein dem hohen Alter der Opfer geschuldet. Darüber war eine Polemik entbrannt, die schon wieder über 100 Seiten füllte, nach allem, was Adamsberg in der Eile feststellen konnte. Er warf einen Blick auf die Uhr des PC. 13.53 Uhr. Maître Cavin würde gleich in der Brigade sein. Er durchquerte den Sitzungssaal, der trotz der geöffneten Fenster immer noch stank, und nahm sich aus dem Schrank den Schlüssel des einzigen Spitzenklassewagens, den die Brigade besaß. Was mochte Voisinet nur an dieser verdammten Spinne finden? 2 Männer waren gestorben, gewiss, ihre geschwächte Immunkraft war dem Gift nicht gewachsen gewesen, klar. Aber musste der Lieutenant deswegen die Situation seit nunmehr fast 3 Wochen Tag für Tag verfolgen? Es sei denn, eines der Opfer war ein ihm nahestehender Mensch, ein Freund oder Angehöriger. Adamsberg verscheuchte die Einsiedlerin aus seinen Gedanken und beeilte sich, den Anwalt draußen auf dem Bürgersteig abzufangen, bevor seine vergesslichen Beamten ihn in den faulig riechenden Raum führen würden, der das Großraumbüro zurzeit war.
Ja, der Zorn der Einsiedlerspinne von Fred Vargas. Wir haben hier auch einen längeren Ausschnitt gehört. Es ist das Markenzeichen von Kommissar Adamsberg. Wenn der einmal an einem Thema interessiert ist, dann geht ihm das nicht mehr aus dem Kopf. Er fährt dann sogar in eine Institution, wo ihm 2 Experten darlegen, dass die Männer eigentlich gar nicht an Spinnenattacken gestorben sein können, weil man einfach 200 Spinnen auf 3 Männer ansetzen müsste, um zu erreichen, dass Menschen sterben. Und die Einsiedlerspinnen sind sind auch sehr eigen. Manchmal beißen sie nur, was dann kleine Wundbisse, aber nicht mehr gibt. Und sie sparen sich das Gift auf, denn das hat ihnen die Natur ja gegeben, um mögliche Feinde oder andere Insekten zu töten. Also, sehr rätselhaft das Ganze und am Anfang ist es noch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um Morde handelt.
Wohin führt die Spur?
Also eigentlich ist der Fall der Einsiedlerspinne über lange Strecken gar kein Fall. Die drei älteren Männer sind gestorben. Es gibt keinerlei Hinweise, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Aber es denkt einfach weiter in Kommissar Adamsberg. Er lässt sich eben auch nicht davon abhalten, dass ihm diese beiden Wissenschaftler darlegen, dass er sich offenbar über Todesfälle Gedanken macht, die auch beim dritten oder vierten Gedanken immer noch keine kriminelle Seite zeigen. Und dennoch hat der Kommissar recht in seinem Beharren. Denn es kommt heraus, die Opfer kannten sich. Die Spur führt zu einem Waisenhaus in Nîmes. Und in dem haben sich in den 1940er Jahren grauenhafte Dinge ereignet. In dem Heim fanden sexuelle Übergriffe und andere Grausamkeiten statt. Und es gab eine Jugendbande, die vom damaligen Heimleiter Einsiedlerspinnenbande genannt wurde. Da wird dann doch klar, dass das eben keine alten Männer sind, die aufgrund ihres Alters an sich harmlose Spinnenbisse nicht überlebt haben, sondern dass der Instinkt des Kommissars eben doch richtig lag. Und die Einsiedlerspinnenbande ist sogar aktenkundig. In den Archiven finden Adamsberg und seine Kollegen ein Dossier. Und nun müssen nur noch die Verbindungsfäden gezogen und stabilisiert werden.
Doch es ist offenbar nicht der einzige Fall, Ursula Mayr.
Nein. Während all dies geschieht, wird ein weiterer Fall gelöst, und zwar ein Mitglied der Brigade. Also Brigade nennt man in diesem Krimi eigentlich die Mordkommission. Das ist der französische Begriff dazu. Die sind dann in Brigaden eingeteilt. Ein Mitglied dieser Brigade wohnt im 9. Arrondissement und wird Opfer andauernder sexueller Belästigung, die nicht offen, sondern auf perfide Weise versteckt geschieht. Auch das ein Fall, den ein in Anführungszeichen normaler Ermittler gar nicht als Fall erkennen könnte, weil der Täter viel zu perfide vorgeht. Es geht da um Überwachung und die Gefahr, dass intime Fotos aus dem Badezimmer einer Polizistin ins Netz gestellt werden. Und das ist eigentlich auch gar kein Fall für die Brigade von Kommissar Adamsberg. Und so wird auch hier von drei Personen heimlich gearbeitet, bis es schließlich gelingt, den Belästiger, einen gesuchten Serientäter, den zuständigen Ermittlern direkt in die Arme zu treiben. Und es geht bei allen drei Verbrechen um sexualisierte Gewalt. Und schließlich führt die Spur auch zu Adamsberg selbst und einem Kindheitstrauma.
Also ein sehr komplexer Krimi. Ursula Mayr, Sie haben dieses Mal wirklich viel zu hören. Dieses Hörbuch dauert sogar noch eine Stunde länger als das davor, nämlich 10 Stunden. In wie vielen Etappen haben Sie es gehört und war es gut zu hören?
Naja, ich habe es schon in mehreren Etappen natürlich gehört, das ist klar. Es ist ausschweifend erzählt, es gibt ja immer wieder diese Spuren, die anscheinend ins Nichts führen. Es gibt auch innerhalb der Brigade Kompetenzrangeleien, da sind verschiedene Sitzungen nötig und man erfährt auch einiges über die Strukturen innerhalb der französischen Polizei. Es ist alles sehr stimmig, löst sich dann an späterer Stelle wieder auf und es macht auch Sinn, dass man sich auf den Nebengleisen relativ lange aufgehalten hat. Wenn man sich mal eingehört hat, lässt einen das Hörbuch nicht mehr los. Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, mich mit diesem bedächtigen Kommissar anzufreunden, aber wie gesagt, einmal auf dieses lange Hörabenteuer eingelassen, dann will man gar nicht mehr aufhören.
Volker Lechtenbrink spricht den Krimi. Hält der denn über die 10 Stunden Länge auch die Spannung?
Ja, kann man unbedingt sagen. Volker Lechtenbrink spricht sehr unaufgeregt und er passt sich da diesem langsamen, intuitiven Tempo dieses Kommissars an. Ich empfinde seine Stimme als sehr angenehm, sehr selbstverständlich gestaltet er die Rollen, ohne dabei zu chargieren. Es kommen naturgemäß ja sehr viel französische Namen in diesem Hörbuch vor, die manchmal nicht so einfach klingen und auch auszusprechen sind. Das macht Volker Lechtenbrink sehr gut, bis hin, dass er wirklich Jean-Baptiste sagt und nicht wie viele Deutsche, die dann einen Jean-Baptiste daraus machen. Also das ist alles schon sehr sorgfältig erarbeitet und auch sorgfältig gelesen. Die Regie dazu hat Wolfgang Stockmann gemacht, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
Der Zorn der Einsiedlerin heißt der Krimi von Fred Vargas. Der Sprecher ist, wie gesagt, Volker Lechtenbrink. Die 8 CDs dauern mehr als 10,5 Stunden und kosten 23 €. Erschienen sind sie bei Random House Audio.